Eines Tages. Eines Tages zitierte mich mein Professor ins Büro. Ich wartete auf einem Stuhl vor der Tür und mancher Student, der vorbeikam und mich sah, blickte nicht ohne Respekt zu mir, denn es war ja für jeden Eingeweihten offensichtlich, dass ich außerhalb der üblichen Sprechstunden einen Termin hatte. Nicht irgendjemand wartete also vor diesem Büro, sondern ich, der Assistent des Professors. Ich war es gewesen, der sein letztes Buch nach Tippfehlern durchgesehen hatte, es ist mit meinem Namen im Vorwort vermerkt. Die Tafelanschriebe in seinen Vorlesungen hatte ich gemacht. Die Bücher, über die er schrieb, hatte ich aus der Bibliothek geholt. Ich war es gewesen, der unter seiner Aufsicht eine Doktorarbeit geschrieben hatte, denn er war nicht nur mein Chef, sondern auch mein Doktorvater. Die Betonung liegt auf Vater. Doktor, Vater. Nach einer kurzen Weile des Wartens öffnete sich die Tür. Ich wurde hereingerufen und überschwänglich begrüßt. Hereinspaziert. Setzen Sie sich. Ich setzte mich. Und, Kaffee? Ich wusste nicht so recht. Nur keine Hemmungen. Und ich setzte Kaffeewasser auf. Er fragte zunächst nach privaten Dingen, wie es mir gehe, ob alles gut sei, wie alt ich sei, um dann plötzlich von meiner Doktorarbeit zu sprechen, die ich ihm vor einiger Zeit übergeben hatte. Ja, er habe die Arbeit nun gelesen, nach Monaten habe er sie endlich gelesen. Keine Angst, aber nein, im Gegenteil, eine gute Arbeit, eine überzeugende Arbeit, eine fundierte Arbeit, in der Tat eine Arbeit. Man sehe der Arbeit auf den ersten Blick an, dass Arbeit in ihr stecke. Und er zitierte Edison, meine Erfindungen sind nicht zufällig entstanden, ich habe gearbeitet. Das wollte er mir zunächst einmal sagen und er betrachtete die gebundene Doktorarbeit. Sie lag einsam auf seinem Schreibtisch. Ja, eine Doktorarbeit, wieder eine Doktorarbeit. Und er fügte hinzu, Laufbahnschrift. Meine Arbeit sei in der Tat eine Laufbahnschrift, das gebräuchliche Wort für all das, was an der Universität geschrieben werde, und es werde keine Zeile geschrieben, die nicht für irgendeine Laufbahn tauge. Jedes Wort auf der Welt möge verschwendet sein, nicht jedoch an der Universität, denn dort gebe es Laufbahnen. Nehmen Sie meine eigene Doktorarbeit. Haben Sie meine Doktorarbeit überhaupt gelesen? Ich nickte heftig. Ich auch, lächelte der Professor. Doch er habe alles wieder vergessen. So beginnen an der Universität Laufbahnen. Was schreibe dieser oder jener viele Jahre lang über eine Fliege bei Shakespeare? Es sei eine Laufbahnschrift. Warum war Shakespeare nicht an der Universität? Er schrieb keine Laufbahnschrift. Ob auch ich eine Laufbahn verfolge? Ich wagte keine Antwort, nur keine Hemmungen. Sein Finger zeigte vage nach oben. Warum nicht auch Sie eine Laufbahn? Warum nicht? Ja, warum nicht? Und er lobte mich und lobte mich. Nicht nur meine Arbeit, sondern auch mein Englisch und meine Fähigkeiten. Immer mehr Lob wurde ausgesprochen, ja, über mich ausgeschüttet. Und ich wusste kaum, wie ich meine Hände halten sollte, um diese Anpreisungen in aller Bescheidenheit abzuwehren. Ich suchte nach Worten, auch Worte der Selbstkritik, die er jedes Mal mit ausholenden Gesten verscheucht, aber nein, nicht meine Arbeit sei zu kurz, das Leben sei so kurz. So lobte er. In diesem Augenblick, und warum sollte ich es übergehen, es war ein schöner Augenblick, eine Erleichterung nach Jahren ständiger Anspannung und Arbeit, in diesem Augenblick erinnerte ich mich an die Äußerungen eines Kollegen, der über ihn einmal gesagt hatte, er sei ein Mann zupackender Kritik. In einer Minute könne er vernichten, was andere nach jahrelang Mühen ihm vorlegten. Und die meisten Arbeiten, die er zu lesen bekam, waren schlecht, unsäglich schlecht. Doch bei einer guten Arbeit würde er sich zu einem gütigen Gutachter wandeln. Er sei ein Mensch der selektiven Güte, eine wählerische Güte, die nicht jedem gelte, sondern nur ganz wenigen, vielleicht nur einem einzigen Menschen. Eine Güte, die warten könne und in der Tat auch wartete, um schließlich bei einem stehen zu bleiben, die man alles zum Besten auslegt, erschien, dass nun mir, ja mir, diese selektive Güte zuteil wurde. Ich stellte diesen Eindruck auf die Probe und fragte, ob die Argumentation des ersten Kapitels haltbar sei. Es war ja nicht irgendein, sondern ein grundlegendes, ein wegweisendes, ein umfassendes Kapitel. Und er erwiderte fast aufbrausend, nicht nur das erste Kapitel, sondern die gesamte Arbeit sei durchgehend haltbar. Und das klang fast so, als hätte die Arbeit durchaus auch an den einen oder anderen Stellen offen sein können, selbst für Unhaltbares. So klang das. Nach allen Seiten hätte ich mich abgesichert, so der Professor. Es handelt sich in der Tat um eine fundierte Arbeit, die man in den Händen halte wie eine Vollkaskoversicherung. Eine fehlerfreie Arbeit, eine druckreife Arbeit, die man drucken könnte, ohne Bedenken. Sollte irgendjemand eine solche Arbeit drucken wollen, wollte irgendjemand ein solches Buch tatsächlich lesen wollen. Und er lobte mich weiter. Außerordentlich aufschlussreiche Ausführungen, die ich der Fachwelt vorgelegt hätte. Auch die vielen Fußnoten hätten ihn beeindruckt, das Zeuge von Gründlichkeit und Tiefe. Das Wesen der Geisteswissenschaft hätte ich erfasst, denn sie schreibe nur über das, was bereits geschrieben wurde. Und jede Zeile, die ich geschrieben habe, sei andernorts verbürgt und das Zeuge von Ausgewogenheit und Objektivität. Und das klang so, als hätte ich durchaus auch über Dinge schreiben können oder schreiben dürfen, die noch nicht andernorts verbürgt oder die noch nicht völlig gesichert seien. So klang das. Jedenfalls ein wenig. Er fragte, wie lange ich an meiner Doktorarbeit geschrieben habe. 5 Jahre. 5 Jahre? Ja, 5 Jahre. Und er fügte fast unhörbar hinzu, 5 Jahre und keine Fehler. Ich wollte erwidern, dass mir anfänglich durchaus einige Fehler unterlaufen seien, die ich aber im Verlauf der Jahre selbst entdeckt und ausgemerzt hatte. Doch er begann jetzt in rascher Folge Fragen zu stellen. Fragen. Wie viele Bücher ich für die Arbeit gelesen hätte, was mir der Name Stefan Stiefelhagen sage, ob ich das Elend des Historizismus gelesen hätte, was ein Roman sei, was Wissenschaft sei. Woraufhin er sich plötzlich erhob, meine Hand schüttelte und mich beglückwünschte. Er beglückwünschte mich zu meinen Antworten, die ich ihm jetzt gegeben hatte, promotionsreife Antworten, wie er meinte, Antworten, mit denen man durchaus in einer Promotionsprüfung bestehen könne, denn nichts anderes sei eine Doktorprüfung, zügige Antworten auf ein paar unerwartete Fragen zu geben, das sei eine Doktorprüfung, eine Art Fachgespräch, das man aus dem Stegreif führe, ja, er sehe dieser Prüfung nun mit Zuversicht entgegen, nachdem sich gezeigt habe, dass ich auf intelligente Art und Weise ein Gespräch führen könne, ja, fast schon von Kollege zu Kollege, und eine Doktorprüfung sei genau das, eine intelligente Unterhaltung, nicht mehr, aber auch nicht weniger eine Unterhaltung. Woraufhin er auf meine Zukunft zu sprechen kam. Warum denn nicht jetzt schon auf diese Zukunft zu sprechen kommen, statt erst später? Die Enge der Lehrjahre sei vorbei, die Weiten neuer Welten liegen vor mir, vielleicht sogar eine Art Karriere, jedoch nicht unbedingt hier. Ja, ich hätte durchaus Talent, wenn auch kein Verwaltungstalent, und ein Professor müsse auch verwalten könne. Ich solle den großen Befreiungsschlag jetzt wagen, die Glocken neuer Welten würden rufen, es gebe Möglichkeiten, ja, meine Möglichkeiten seien nicht so begrenzt, wie man sage, doch es gebe nicht überall diese Möglichkeiten. In einem Land wie Amerika gäbe es deutlich bessere Möglichkeiten, jedenfalls für einen Menschen wie mich. Es handele sich in der Tat um ein Land nahezu unbegrenzter Möglichkeiten. Amerika, das Land sei ein Traum, vielleicht ein schlechter Traum, doch immerhin noch ein Traum. Die größten Geister Deutschlands seien dorthin gegangen, die besten Universitäten der Welt liegen in Amerika und in die beste Universität Amerikas, da schicke er mich hin. Kein Aber. Er habe mich bereits vorgeschlagen, ein Brief von ihm sei unterwegs, mein Name sei gemeldet, Empfehlung schreiben und Gutachten schon auf dem Weg, hier sei eine erste Bestätigung, da Informationen zu Visabestimmungen und ein Merkblatt für den Zoll. Was ich dazu sage? Ich sagte nichts. Wie ich mich fühle? Ich fühlte nichts. Amerika, ich, mein Gott, Sie in Amerika! Und er begann, mich nach draußen zu geleiten. Ich wollte mich dagegen stemmen, doch mir fiel kaum etwas ein. Sehen Sie? Nur mein Englisch fiel mir ein. Aber was ist denn mit meinem Englisch? Wie bitte? Mein Englisch? Ich sprach von meinem britischen Englisch, doch er erwiderte, ein solch ausgeprägtes Englisch könne man gar nicht verlieren. Nicht einmal in Amerika könnte man ein solches Englisch so ohne weiteres verlieren. Im Gegenteil, die Amerikaner würden mich für mein Englisch lieben. Und er lobte mein Oxford-Englisch, das ich bitte behalten sollte, unbedingt behalten. Und ich erinnerte mich jetzt an seine Polemiken gegen das Amerikanische. Wie oft hatte er gegen das schauderhafte Genäsel und Gequake des Amerikanischen gesprochen und sich mit körperlichem Ekel auf dem Stuhl gewunden, wenn Studenten in seinen Seminaren auch nur im Entferntesten Amerikanisch sprachen. War er es nicht gewesen, der gemeint hatte, das Amerikanisch sei ein widerwärtiges Pilotenenglisch, und wer so sprechen wolle, der solle doch sein Seminar bitte verlassen oder zur Lufthansa gehen? Er geleitete mich jetzt weiter zur Tür. ich sollte standhaft bleiben mit meinem Englisch und auch in anderen Dingen, durchaus auch mit mir selbst. Und er fügte hinzu, Wissenschaft sei nun einmal mehr als nur Fehlervermeidung. Es sei durchaus auch ein Abenteuer und ein Wagnis und einiges mehr. Um dann wieder von Amerika zu sprechen, von der Landschaft, den Weiten, den Menschen, den vielen Möglichkeiten, Möglichkeiten über Möglichkeiten. Ich versuchte es mit weiteren Bedenken, es komme alles ein wenig überraschend. Amerika sei so, ja, sei so weit. Es gibt Flugzeuge. Amerika sei so groß. Es gibt Landkarten. Ich bin nicht geimpft. Dann lassen Sie sich impfen. Meine Familie. Schicken Sie Postkarten. Meine Stelle hier an der Universität. Es gibt keine Stelle für Sie. Es gibt keine Stelle für Sie. Ich erwähnte meine Doktorarbeit. Eine Doktorarbeit ist eine Doktorarbeit, antwortete er. Aber auch nicht mehr. Nein, auch der Schuldienst komme nicht in Frage. Reden Sie doch nicht ständig von Schulen. Warum so ängstlich? Ich solle mir über mein Leben einmal Gedanken machen, wer ich denn sei, ob ich den Führerschein hätte. Nein, nicht einmal das. Er öffnete die Tür. Es bleibt bei Amerika, und wenn er mich persönlich zum Flughafen fahren müsse, er schob mich nach draußen und schüttelte meine Hand. Sie halten mich auf dem Laufenden und übergab mir weitere Unterlagen. Sie werden jetzt bald Post bekommen. Und er klopfte mir auf die Schulter. Und machen Sie den Führerschein. Und dann rief er mir nach, gerade laufen.